Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode 45, lieber Defner. Mhm. Und es hat sich ausgerallied.
Was heißt ausgerallied? Jede Rallye hat mal eine Pause, ja. Tankstopp oder sowas.
Es war sowieso nur eine Gimpel-Rallye, würde ich sie mal nennen, in Anspielung
der
an.
Der ökonomische Gimpel, ja. als der ich verschrien werde, aber weißt ja, die Gimpel, die haben oft mehr Glück an der Börse als die klugen Volkswirte, die vermeintlich klugen Volkswirte.
Mit und denen man nichts verdienen kann.
Ja. Ja, man braucht sich keine Sorgen machen. Diese Rallye wird weitergehen. Jetzt ist halt mal eine kleine Pause da. Das ist auch ganz natürlich, nachdem die Märkte so gut gelaufen sind seit Jahresanfang. Zum Beispiel die Apple-Aktie, über die wir auch gleich nochmal reden werden.
Über Apple reden wir.
Denn Apple hat ja Neuigkeiten vorgestellt.
Das Unternehmen will sich neu erfinden.
Mhm. Und wir reden natürlich auch über das, was die Rallye möglicherweise weiter beflügeln wird, nämlich die Notenbanken, die wieder in Richtung Lockerung gehen. Die amerikanische Notenbank ist sozusagen der EZB gefolgt.
Ja, du musst
nachdem wir die EZB heftig diskutiert haben, müssen wir auch über die Fed diskutieren.
Aber wir werden das geordnet tun.
Wir tun es geordnet. Nicht, dass wir wieder böse Kritik kriegen, zum Beispiel bei iTunes, bei Apple hat jemand geschrieben, wenn die Welt, also mit den Versalien, die Zielgruppe der Büttenreden-Konsumenten bis November unterhalten will und darin die Zielgruppe sieht, machen die Selbstherrlichen alles richtig. Mit den Selbstherrlichen sind wir gemeint.
Ja.
Wer auf 30 plus Jahre alte Honecker-Sprechdurchfall.
Honecker.
Honecker.
Ja. Musst du vielleicht noch sagen, das war der ehemalige Staatsratsvorsitzende, das geht ja nicht mehr.
Das geht ja gegen mich, ne?
Ja?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer.
Das war Walter Ulbricht.
Das war Ulbricht.
Ja. Erich Honecker hat gesagt, den Sozialismus
den
in seinem
Sozialismus
Lauf.
Den Sozialismus in seinem Lauf.
Hält weder Ochs noch Esel auf.
Das war Erich Honecker.
Der hing übrigens in jeder Schule, so wie in Bayern da Kreuze hängen, hing Erich Honecker in jeder
Schule. Und
nachdem
Kollege Chapitz ja im Osten aufgemacht, wir müssen darüber immer wieder mal sprechen. Und nachdem wir haben ja keine Einspieler, müssen wir immer alles selber nachsprechen. Ne?
Ja.
Und der Sozialismus ist ja ein dankbares. Also ich bin hier der Büttenredner und der und andere Karlauer steht, die von minutenlangen Durcheinandersprechen begleitet werden, ist hier richtig. Also das sei jetzt einfach alles als Warnung vorhergesagt. Wir hatten ja jetzt wieder eine Anzeige in der Welt. Nicht, dass jemand mit falschen Vorstellung jetzt in diesen Podcast kommt. Durchaus interessante Themen. Immerhin was Positives. Ja. Enden stets im Chaos. Besonders unterirdisch finde ich, dass die Moderatoren öffentlich über Kritiker sich lustig machen, im Besonderen über einen offensichtlich älteren Interessenten, der das Format Podcast nicht kannte. Echt unterirdisch. Die Zeit kann man besser nutzen. Also sie sind jetzt gewarnt, aber ehrlich gesagt, es gibt natürlich auch viele positive Kritiken.
Ja, aber wir wollen uns ja auch nicht lustig machen
über
andere Menschen.
Das wollen wir nicht. Das liegt uns
nicht. Das liegt uns fern.
Das liegt uns fern.
Ja, aber ich habe auch noch eine.
Aber wir wollen schon, also wir loben in gewissen Dingen Besserung. Dieses Durcheinandersprechen wird ja oft gesagt, auch von Bekannten. Deine Frau sagt es.
Meine Mutter hat angerufen und hat gesagt, ihr sollt nicht so durcheinander sprechen. Meine Mutter ist schon in den 70ern und
Weil das macht es natürlich wirklich schwierig, das Zuhören. Ne? Also da wollen wir wirklich Besserung geloben und rufen notfalls nach dem Mediator. Kollege Sommerfeld hat sich ja angeboten hier, medierend. Was ist Mediator? Was ist das Verb von Mediator?
Vermitteln.
Sagen wir es auf Deutsch.
Ja, genau. Vermitteln. Ich hätte auch noch eine in der Rubrik Kritik und Selbstkritik. Das war auch so eine berühmte Kategorie im Osten, Kritik und Selbstkritik, um die sozialistische Persönlichkeit herauszuarbeiten, hatte man dieses Format Kritik und Selbstkritik. Und aus dieser Rubrik habe ich noch eine Kritik eines Hörers. In den letzten Folgen hat sich der Podcast mehr und mehr zu einem Spiegelbild unserer Gesellschaft entwickelt. Soweit so gut.
Das ist doch mal nicht schlecht, oder?
Ja.
Weil das versuchen wir. Aber wir versuchen jetzt, gesellschaftliche Debatten hier wiederzuspielen.
Ja, aber jetzt kommt es, wie die Debatte wiedergegeben wird. Nämlich keiner kann mehr jemandem zuhören, ohne mit Dazwischenreden und Übertönen des anderen eine zielführende Diskussion zu verhindern. Und wenn jemand nicht dem Mainstream entspricht,
Kollege Chapitz natürlich.
Bricht ein Shitstorm über ihn herein. Selbst seriöse Wissenschaftler überlegen sich heute, eine andere Meinung zu veröffentlichen, da sie befürchten müssen, durch einen Shitstorm ihre Reputation zu verlieren.
Welcher Shitstorm? Ich meine, ich kann ja alleine keinen Shitstorm veranstalten. Wir diskutieren hier ganz offen und jeder darf seine Argumente bringen. Und man darf dann aber auch die Gegenrede führen. Und das ist kein Shitstorm. Also bloß, weil sich dann, und hier Kollege Chapitz mit seinen populistischen Argumenten darf sich ja hier durchaus ausbreiten. Heute Morgen habe ich ja wieder eine Warnung bekommen auf mein Push-Meldung von Welt gab's, diese Kurve sagt die Welt, der Welt die Rezession voraus. raus. Ja?
Das ist ein guter Artikel von
Gott sei Dank war ich schon aufgestanden, sonst wäre ich gleich liegen geblieben. Ja. Oder hätte mir irgendwas angetan. Ja,
ja, es geht um die berühmte Zinsstrukturkurve. Da können wir nachher auch bei der FED drüber diskutieren. Da geht es darum, dass diese Kurve die Rezession vorhersagt. Und das
der Welt.
Der Welt, die Rezession vorhersagt. Also, diese Kurve ist die beste Vorhersageindikator für eine wirkliche Abschwung in der Weltwirtschaft und hat bisher alle Rezession vorhergesagt und hat relativ wenige Fehlsignale gegeben. Und es heißt nicht, dass gleich morgen die Rezession kommt. Es kann auch irgendwie noch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, aber die Rezession wird kommen. Und ich meine, das ist ja ein ganz normaler Wirtschaftszyklus.
Also genauso wie die Aktienmärkte 15 von 7 Rezessionen.
Nein, der Indikator ist besser. Der Indikator ist besser. Gut.
So, auch darüber werden wir reden. Und wie gesagt, Apple gestern Abend ganz frisch mit neuen Produkten auf den Markt gekommen. Ist ja eine laufende Wette von uns, deswegen gehört das noch in die Rubrik Nachkarteln, wie ich es als Franke immer wieder gerne nenne.
Du liegst vorne.
Ja,
mit der Apple-Aktie liege ich aus. Ich hatte mal gestern verloren, weil das Event war nicht so doll.
Nein, das ist das übliche Sell the News. Buy the Rumor, Sell the News. Das ist eine ganz alte Börsenweisheit, dass immer, und wenn die Nachrichten noch so gut sind, dann auf die Nachricht hin verkauft wird, ein bisschen. Aber ich meine, die Apple-Aktie, hallo, super gelaufen zum Jahresanfang. Da war sie noch bei $140. Dann ging sie jetzt mal kurz über die $190 und ist jetzt immer noch bei 188. Also ich meine, kaum nachgegeben gestern nach dem Event. Also das ist eine satte Performance, die man da seit dem Jahresanfang hingelegt hat und auch seit unserer Wette. Und genau das, was ich damals auch vorhergesagt habe.
I told you so.
Unser Chef beim Radio bei Antenne Bayern, Mike Haas, eine große Radiolegende, der kam auch aus Amerika, ein Radiopionier, in Deutschland. Der hat uns viele Weisheiten eingetrichtert. Tell him you told him, hat er immer gesagt. Tell him you told him.
Ja, und deswegen
sag's ihnen, dass du es ihnen gesagt hast.
Und du kannst auch nie hier mal eine Stille ertragen, deswegen redest du auch immer so viel, weil das hat meine Frau mir erzählt, das ist eine klassische Moderatorenkrankheit im Radio, dass man nie mal eine Pause haben kann.
Sollen wir jetzt mal eine Pause machen? Ja, also wir haben doch keine Zeit hier, um Pausen zu machen.
Okay. Aber du wolltest jetzt über Apple
jeder,
erzählen.
Der eine Pause haben will, kann einfach mal kurz die Pause-Taste drücken, und dann hat
das Apple-Event. Erklär es uns, was das so toll war. Dann erzähl ich, warum ich es nicht so toll fand.
Ich sag dir, warum es so toll war, weil man jetzt eben anfängt, die 900 Millionen Kunden, die man hat, mit Service-Dienstleistungen zu beglücken und natürlich ihnen dann damit auch mehr und mehr Geld abnehmen wird. Und du hast ja das letzte Mal moniert, der iPhone-Zyklus ist vorbei und so weiter und sozusagen das Geschäft bei Apple ist gelaufen, aber ich habe ja erwähnt, dass es genau das die Strategie jetzt sein wird, dass man mehr und mehr in den Servicebereich geht und dass man da noch viel, viel mehr aus den Kunden herausholen kann, weil man bisher mit jedem Kunden ungefähr nur $1 pro Monat verdient und das ist natürlich sozusagen das Gewinnrad, das man drehen kann und jetzt kommt zum einen kommt ein Apple TV, also sowas ähnliches wie Netflix, haben wir noch nicht so richtig, Apple TV Plus, also ein Streaming-Dienst, ähnlich wie Netflix. Netflix und Amazon Prime
aber
und andere.
Das Problem ist,
wir haben noch nicht viel darüber erfahren.
So ist es. Wir haben ein paar Stars gesehen. Man hat ja gestern wirkliche Stars aufgeboten. Steven Spielberg und Oprah Winfrey. Das sind so die Stars. Man will versuchen, mit so einem Star-Ensemble Netflix zu kopieren. Aber man fragt sich, warum haben sie nicht Netflix gekauft vor 1 bis 2 Jahren? Das wäre viel besser gewesen, die zu kaufen, als sie jetzt zu kopieren und zu denken, ich hole mir ein paar Stars und dann versuche ich das selbst aufzumachen. Weißt du, wie teuer es ist, Content selbst zu erstellen? Exklusiven Content und so wenig Content, wie sie jetzt haben. Können sie überhaupt keinen Preis für diesen Service aufrufen? Du weißt, Netflix kostet Amerika 12,99. Da kann ja Apple gar nicht hin. Bisher haben sie noch gar keinen Preis genannt. Und ich finde, das ist völlig, völlig wolkig. Also ich weiß nicht, wo wollen sie denn da bitte schön noch angreifen? Es gibt Amazon, die da in dem Feld sind. Es gibt Hulu mit Disney, die da im Markt sind. Also es wird nichts werden. Also das ist kein so
bei Apple Music waren sie auch spät dran und Spotify war der Marktbeherrscher und der Marktdominator. Ja. Aber Apple hat 1,5 Milliarden Geräte weltweit. Hat 900 Millionen Kunden. Und
mit Apple Music haben sie sich den eigenen iTunes-Shop abgegrast, also die kannibalisiert.
Sie haben ihn weiterentwickelt.
Weiterentwickelt. Die Leute kaufen keine Lieder mehr, sondern sie streamen sie jetzt.
Ja, sie hätten sie halt sonst bei Spotify gestreamt und jetzt streamen sie bei Apple Music. Also kannst du nicht sagen, bloß sozusagen, weil jetzt die Geschichte sich weiterentwickelt, die Technologie sich weiterentwickelt, dann mache ich jetzt nicht mehr mit. Also das ist immer die Frage beim Kannibalisieren. Lässt du dich von anderen kannibalisieren oder kannibalisierst du ein Produkt, das sozusagen nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, dann selbst, Also da machst du es lieber selbst. Und es ist eine große Basis da. Die Apple-Kunden sind extrem treu und sie sind extrem Apple-affin und Apple macht halt viele Dinge einfach immer leichter, handelbar, schöner zu nutzen und so weiter und so fort.
Schöner zu nutzen? Also ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich benutze regelmäßig das Podcast-Angebot von Apple und selbst unseren eigenen Podcast findest du da nicht. Wenn du sagst, schöner benutzen, kann ich sagen, bau das mal bitte den Podcast-Service so auf. Dass man und Netflix, du bist selbst einer der Kunden, hast uns natürlich jede Woche erzählst, ja, und was du für tolle Serien guckt hast. Die haben den Kundengeschmack, die kennen den und absolut, die wissen, wie man das darstellt. Und vergiss es, dass Apple das hinbekommt.
Aber also Streaming ist ein weltweit wahnsinnig wachsender Markt. Natürlich leider auf Kosten auch des TV. Und da ist noch so viel Platz auch für andere Angebote. Also ich meine, ich habe selber zum Beispiel auch, ich habe Netflix, ja, hat meine Freundin mit eingebracht. Ich hatte vorher Amazon Prime, habe ich immer noch. Ja. So. Neulich haben wir zum Beispiel dann wieder bei Amazon Prime 4Blocks geguckt. Ja. Muss man noch dafür bezahlen extra, weil das ja eigentlich noch exklusiv bei Sky läuft. Also ich wehre mich normalerweise ein bisschen, aber das... 4Blocks, geile Serie, ja. Und da sieht man auch, wie wichtig Bargeld in unserer Gesellschaft ist, ja. Also diese ganzen Kriminellen in Neukölln, wo die Serie spielt, die werden total aufgeschmissen. Keine Drogengeschäfte mehr, keine Bestechungsgelder mehr an Bauamtsleiter und so weiter. Also das wäre alles unmöglich.
Definitiv, wir werden etwas länglich. Aber wir werden wieder etwas länglich.
Okay, aber nochmal zurück zu Apple. Ja. Und dann gab es eben noch eine neue Apple News, ein Angebot. Ein Apple-Kiosk sozusagen.
Ja. Wieso? Aber Apple News, wer hat nicht mitgemacht? New York Times hat nicht mitgemacht. Das Einzige, die mitgemacht haben von den großen Zeitungen, ist das Wall Street Journal. Da kannst du jetzt das Abo swappen gegen 9,99 Apple News. Ansonsten nützt es
und 300 Magazine.
Ja, also, ein paar Magazine. Ein bisschen ein New York Magazine haben sie neu dazugepackt. Ja, mein Gott, das gibt es ja bei Readly auch.
Ja, du Readly, aber wer, keine Ahnung, wer kennt denn Readly und wer findet das? Ja, jetzt gibt es das bei Apple Service. News auf deinem iPhone. Das ist ein super Service.
Die machen nicht mit.
Moment mal.
Es macht doch keine Zeitung mit.
Jetzt rede ich mal. Ja, wir wollen uns ausreden lassen. Ja, ja. 300 Magazine sind dabei und unter anderem das Wall Street Journal. Und da kriege ich jetzt für 9,99 sozusagen dieses ganze Angebot als Flatrate-Angebot, was ich vorher für ein Abo bezahlt habe. Das ist doch für den User ein super Geschäft. Apple kriegt angeblich 50% der Umsätze.
Wir sind ein Medienunternehmen. Wir haben schon bei der Werbung haben wir uns schon von den Großen die Butter vom Brot nehmen lassen. Glaubst du ernsthaft? Wir würden jetzt auch noch bei den Abos uns mit so einem Service abgeben, wo wir die Hälfte nur bekommen, wo Apple den Kundenstamm verwaltet für uns, das wird nicht funktionieren. Ich hoffe nur, dass es nicht funktioniert, weil das wäre der nächste Tod für unser
Springer
Modell.
Macht auch bei einem ähnlichen Modell, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, in Deutschland.
Wir sind dabei bei Readly mit den E-Papers von Welt am Sonntag.
Genau, und die Bild ist da auch dabei. Ja. Also von daher, ich meine, es wird so kommen. Also ich glaube, das ist ein super Angebot für Kunden. Ich sehe es jetzt mal aus der Kundensicht und der Verlag muss sich dann eben positionieren. Aber wenn so ein großer Spieler wie Apple das anbietet, für einen Kunden ist es super attraktiv, wenn du nicht ständig bei jedem ein Einzelabo abschließen musst, weil du da mal einen Artikel vom Chapitz und da mal beim Handelsblatt wieder einen Artikel lesen willst, was alles kostenpflicht ist mittlerweile, sondern wenn ich das jetzt alles gebündelt hätte, da würde ich wirklich Geld dafür ausgeben, muss ich ehrlich sagen.
9,99, wo dann die Hälfte, wo der Hälfte an Apple geht und nur noch Brosamen zum Verlag. Ja. Und, dann willst du deinen Verdienst hier noch weiter behalten. Gut.
Moment mal, das eine ist die Frage, wie ein Verlag damit Geld verdienen will, aber wir reden jetzt gerade mal aus der Apple-Sicht und ich sage, Apple macht das richtig aus seiner Sicht, ja, und der Verlag muss sich halt dann selbst positionieren und gucken, wie er mit starken Inhalten dann da punkten will und seinen Fair Share bekommen will.
Gott, jetzt kommen wir noch zur größten Enttäuschung, diese Apple Card. Das ist ja diese neue Kreditkarte. Ja, und das einzige Neue an dieser Apple Card ist, sie hat keine Kreditkartennummer. Also du hast dann eine Card, die ist aus Titan, die bekommst du dann ohne eine Nummer drauf. Das ist das Einzige. Und dass du ein Cashback hast, also du keine Punkte sammelst, sondern du kriegst dann 1% oder 2% oder
2%
oder 3%.
Je nachdem,
wo du kaufst, kriegst du das zurück.
Das ist ein super Angebot. Kriege ich nicht irgendwelche Meilen, wie auf meiner Miles & More-Karte?
Debra, ich muss dir sagen, es ist eine klassische co-gebrandete Kreditkarte, wie früher von der Lufthansa mit der Sparkasse Frankfurt zusammen. Und es ist nichts Neues. Und man hätte gedacht, dass endlich mal Fintechs oder Apple oder wie sie heißen, einfach mal ein eigenes Finanzsystem machen. Nun ist es einfach nur eine co-gebrandete mit Goldman Sachs und Mastercard zusammen. Es ist dieses klassische System und man fragt sich so, was ist da bitte innovativ dran? Nix.
Chapitz,
ich bin entsetzt.
Apple hat Apple Pay, das ist das eigentlich innovative Bezahlsystem.
Und jetzt nutzen sie Mastercard dafür.
Aber das kann man weiterentwickeln und das ist dann eine wunderbare Sache.
Es wird einfach das System, was wir haben, wird genommen und wird einfach weiter fortgeführt. Und jetzt weiß ich auch, warum Visa mit 307 Milliarden Dollar das 12. größte Unternehmen der Welt ist. Und Mastercard ist mittlerweile 237 Milliarden Dollar. Einfache Zahlungsabwickler. Du siehst, was du damit verdienen kannst. Und man dachte endlich mal, diese Gebühren von diesen großen Unternehmen kommen endlich mal weg durch Fintechs. Und was macht jetzt Apple? Einfach mit denen zusammenarbeiten. Also das ist für mich die größte Enttäuschung. Ich bin wirklich entsetzt über diese neue
Apple
Card.
Ja, aber Apple macht es doch schlau und greift hier auch wieder ein paar Umsätze ab und ist die perfekte Ergänzung zu Apple Pay. Also Apple ist immer mehr eine Firma, die evolutionäre Fortschritte macht, gerade in den Dingen, die sie nicht jetzt gerade neu erfinden, wie beim iPhone oder sowas. Aber wenn sie neue Dienste anbieten, wie bei Apple Music und so weiter, ja, da haben auch viele gesagt, oh, das ist aber nicht der große Wurf. Und trotzdem haben sie sehr viele Abonnenten da und auch da wird das Apple-Publikum dazu greifen. So, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Nachklapp hier und kein großes Thema, deswegen...
Ja, aber was können Sie damit machen? Es wird immer nur ein Bruchteil
von... Was ein Bruchteil? Aber ich meine, bei dieser Kundenbasis, bei dieser Gerätebasis ist jeder Bruchteil, jeder Dollar, den du mehr verdienst, ist gleich mal eine wahnsinnige Einzahlung auf deinen Gewinn, auf deinen Reingewinn, ja? Und du hast
keine großen
Kosten.
Ich hätte was wirklich Revolutionäres, aber das ist so eine kleine Evolution draus geworden.
Das ist eine Evolution, ist nicht das next big thing, aber es ist... Jetzt habe ich dem Chap jetzt seine Blätter runtergeschmissen. Ja.
Jetzt hat er schon mit unfairen Mitteln gearbeitet. Gut. Ja. So. Apple haben wir, also die Wette läuft ja weiter.
Die Wette läuft du weiter und ich bin damit. Absolut guter Dinge. Und das alle, die bei Apple eingestiegen sind, als ich es damals sozusagen vorgestellt habe, die freuen sich. Die Wetterfee Susanne Schöne ist auch dabei.
Ah, und da viele freuen sich.
Die
ja
auch apropos.
Thema,
aber vorher kurz noch.
Thema ETFs?
Ja, genau. Bei Wetterredaktion denk ich immer an ETF-Sparpläne. Ja. Und
da haben wir auch eine Mail bekommen von jemandem. Und zwar kann ich dir auch sagen, was er geschrieben hat. Er hätte noch eine Frage, nämlich intensiv will er sich mit ETFs beschäftigen, aber auch allgemein in Einzelaktien investieren. Dabei stellt sich mir aber immer wieder die Frage, ob Geld in 20 Jahren überhaupt noch so viel wert ist wie heute und ob es überhaupt Sinn macht, langfristig Geld in ETFs zu investieren. Wir haben doch mehr Geld im Umlauf, als es überhaupt Waren zu kaufen gibt, die Chapitz-Argumentation. Und Geld ist dank der Zentralbanken so billig wie nie. Wie kann man in so einer Situation sicher für die Zukunft investieren?
Viele
Wird
Fragen,
es nicht
würde ich mal
bald
sagen,
Zeit, dass die Finanzblase platzt und uns der übersättigte Markt um die Ohren fliegt? So.
Also Geldwert verliert natürlich an Wert und zwar genauso hoch wie die Inflation ist. Das ist ja ganz klar, dass wir aktuell bei Deutschland 1,6%.
1,6, genau.
1,6%. Also in dem Maße verliert Geld an Wert. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man eben nicht sein Geld auf Sparkonto oder auf ein Tagesgeldkonto legt, sondern wenn man langfristig orientiert ist, ist in Sachwerte investiert, weil dann koppelt es sich ab vom Geldwert. Die Sachwerte steigen dann im Vergleich zum Geldwert und Aktien steigen dann eben langfristig um etwa 8%.
In der Regel ist es, also man muss ja Folgendes sagen, natürlich können die Notenbanken auch dazu führen, dass es Finanzblasen gibt. Also niedrige Zinsen können dazu führen. Das kann natürlich auch zu größeren Turbulenzen führen. Aber wenn man jetzt einfach mal überlegt, was ist die vorzüglichere Anlage in diesem Umfeld? Dann ist man halt bei Aktien. Die können schwanken, da kann auch mal irgendwie die Luft ein bisschen abgelassen werden.
Genau, und manchmal platzt so eine Blase
auch.
Manchmal
platzt auch eine Blase,
genau. Das hat sicher, aber der DAX zum Beispiel hat vor ein paar Jahren seinen 30. gefeiert und ist durch manche Krisen, vor allem durch die Dotcom-Blase im Jahr 2000, die geplatzt ist, wo er dann von 8.000 bis auf im Jahr 2003 auf 2.200 gefallen ist. Und trotzdem hat der Anleger über diese 30 Jahre hinweg 8% Rendite Jahr für Jahr gemacht, ja.
Aber dank ETFs, und da wären wir wieder beim Thema, muss man ja gar keinen DAX mehr kaufen, sondern kann ja in die weite Welt investieren. Bei aller Vaterlandsliebe würde selbst ich sagen, man muss in die Welt investieren, weil keiner weiß, man hat jetzt Bayer gesehen, man hat die Autokonzerne gesehen, der halbe DAX ist ja voller Problemkandidaten und deswegen sollte man sein Geld lieber breit streuen und auf einen breiten Index wie den MSCI Welt oder MSCI All Country World. Und da haben wir diese Woche diese Serie Mein Geld.
Das wollte ich gerade sagen. Die hast du in der Welt.
Und Welt am Sonntag.
Ab Mittwoch und sonntags in der Welt am Sonntag. Wir haben auch im Fernsehen gestern schon mal kurz drüber gesprochen in der Börse am Abend. Und
da gibt es
neue Erkenntnisse von dir.
Ach, neue Erkenntnisse.
Aber einfach nochmal ganz kurz gut alles aufbereitet.
Alles aufbereitet für den Einsteiger. Für den Einsteiger und auch für den Fortgeschrittenen. Also wir haben auch mal geguckt, es gibt ja jetzt neue ETFs, die besser als der Index sein wollen. Geht das überhaupt? Sogenannte Smart Beta ETFs. Und es gibt wirklich ETFs, die ein bisschen besser sind als der Index.
Ja, die Frage ist nur, auf welche lange Sicht das dann funktioniert.
Genau,
so eine Strategie, das gibt es ja bei den aktiven Fonds auch immer, die ab und zu mal besser sind als der Index. Aber auf die ganz, ganz lange Sicht dann eben funktionieren diese Strategien dann wiederum nicht mehr, weil sie zu viel nachahmen oder andere Strategien erfolgreicher sind. Und deswegen ist es eigentlich gut, man ist genügsam, setzt auf den Index, gibt sich mit 8% pro Jahr im langfristigen Schnitt.
Man ist zufrieden. Nie der Beste, man kann nie protzen, aber man ist immer dabei.
Ja.
So einfach ist es. So, dann haben wir das
aber
auch.
Aber der, genau, junge Hörer kann sich dann ausführlicher informieren. Bei Welt.de gibt es diese Artikel ja auch, glaube ich, gibt es einen direkten Link auf diese ganze Serie, ne?
Meint nee, am Geld? Ende. Also wir haben so, dass wir haben so viele Serienteile jetzt gehabt, dass sie noch gar nicht alle online sind, aber man kann es in der Papierversion sehen und man kann es auch irgendwann die ganze Serie dann online haben.
Mhm. Gut. Apropos, dann fange ich vielleicht mal mit meinem Bär der Woche an.
Dein Bär der Woche?
Ja.
Oh, okay, gut, dann
fang an. Da geht es nämlich auch um die mangelnde Aktienfreude der Deutschen, die natürlich dann auch Folgen hat, möglicherweise sogar für die deutsche Volkswirtschaft. Zeigt sich darin, dass die Zahl der Börsengänge im ersten Quartal weltweit zurückgegangen ist, muss man sagen. Da haben sie natürlich sozusagen die Konjunkturabkühlung und vor allem die Verunsicherung an den Märkten im vierten Quartal schon bemerkbar gemacht. Und man plant so einen Börsengang ja immer doch im Voraus und sozusagen so Turbulenz, wie es an den Börsen im ausgehenden Jahr 2018 zuging, in dem der DAX ja 18% verloren hatte, muss man auch immer wieder sagen. Ne? Solche Jahre sind dann durchaus möglich, aber Hauptsache der langfristige Durchschnitt stimmt. Und wie gesagt, das hat jetzt Spuren hinterlassen bei den Zahlen der Börsengänge. Insgesamt global sind die Börsengänge um 41% zurückgegangen. Aber die rote Laterne, die hat Frankfurt. EY hat jetzt verglichen die Zahl der Börsengänge und ja, Frankfurt hat die schwarze oder die rote Null. Ja.
Null
Börsengänge im ersten Quartal.
Nada,
ich glaube, es gab so ein kleines Insurance Fintech irgendwie, aber das haben die offenbar nicht mitgezählt. Wahrscheinlich, weil es zu klein war.
Wollten auch in New York, glaube ich, an die Börse gehen. Ich habe gestern nochmal die Statistiken versucht anzugucken. Okay. Es gab ein deutsches Unternehmen, was geplant hat, das zu machen. Das haben sie ja dann in New York gemacht und deswegen gilt das nicht als deutscher Börse.
Okay. Auf jeden Fall, EY hat festgestellt, null Börsengänge und das heißt natürlich, kein Geld für Startups, kein Geld für Innovationen von der Börse, kein Geld für Fortschritt, das normalerweise auch über Aktien und über solche Börsengänge dann wieder neuen Unternehmungen zur Verfügung gestellt wird. Weltweit gab es immerhin im ersten Quartal 199 IPOs laut dieser Statistik, 65 davon in China, 23 in Europa und immerhin 20 in den USA. Und das zeigt sich natürlich auch, wie China sozusagen im Kommen ist und sozusagen aufholt und die westliche Welt mehr und mehr abhängt. Hierzulande war ja noch geplant, dass Volkswagen seine Lkw-Tochter an die Börse bringen sollte, jetzt möglicherweise noch vor Ostern, aber der Börsengang wurde jetzt auch vor ein paar Wochen abgesagt. Traton, ein Kunstunternehmen. Scania ist da drin, MAN und eben die Nutzfahrzeuge von VW. Und ja,
schnöde abgesagt.
Ja, schnöde abgesagt, aber in diesem Umfeld wundert man sich natürlich auch nicht, weil die Unternehmen, gerade die dann etwas ausgliedern wollen, natürlich auch einen möglichst guten Preis erzielen, wenn sie sozusagen Teile ihres Unternehmens an der Börse verkaufen, was jetzt das ja der Fall ist. Es ist ja kein klassisches IPO, wo man sagt, hier kommt ein junges Unternehmen an die Börse, das jetzt einfach für weiteres Wachstum frisches Geld braucht. Knorr-Bremse, eine der Lieblingsaktien übrigens von unserer Wetterfee Susanne Schöne.
Hat sie Knorr-Bremse, ja, sehr schön. Das war einer der letzten großen Börsengänge.
Und der ist gut gelaufen, ja?
Okay.
Sie schwört auf Knorr-Bremse.
Aber was halt wichtig ist, also Börsengänge sind, du hast es ja gesagt, wirklich wichtig fürs Wachstum, weil wenn ich keine Börsengänge habe und damit auch keinen Exit-Kanal für Venture Capital, dann gibt es auch kein Venture Capital. Weil die ja immer darauf angewiesen sind, dass sie irgendwann ihre Beteiligung an der Börse verkaufen können. Und wenn es das nicht gibt, dann haben wir echt ein Problem in Deutschland.
Und ich glaube einfach, dass Deutschland und Frankfurt hier so ein Schlusslicht bildet. Das hängt eben auch mit der Aktienkultur leider in Deutschland zusammen. Wir haben es ja schon oft hier angesprochen, dass einfach im internationalen Vergleich die Zahl der Aktionäre in Deutschland sehr, sehr gering ist. Auch wenn es jetzt gerade wieder so ein bisschen angefangen hat zu steigen, weil viele jetzt offenbar auch in ETFs und so weiter einsteigen. Aber es ist einfach im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig und auch die großen Investoren, die Versicherungen, alle sind hier vorsichtig und die Aktienkultur in Deutschland ist immer noch ein sehr, sehr zartes Pflänzchen.
Was wir jede Woche hier gießen.
Ja.
Genau.
Wir gießen es.
Und deswegen komme ich jetzt zu meinem, was sage ich, Bulle oder Bär? Ich nehme Bär erstmal. Bär, ein Klassiker, ein Bär. Ich meine, glaube, wie viel Bär ist das jetzt? Deutsche Bank.
Deutsche Bank. Das Regal ist voll.
Das Regal ist voll. Irgendwann wird dann der ehemalige Kollege Eigendorf dann die ganzen Bären mal
das
zählen.
Ist der Konzernsprecher von der Deutschen Bank.
Der war früher bei Welt.
Der war früher bei Welt.
Ja.
Investigativressort.
Genau. Und ist jetzt zur Deutschen Bank gegangen.
Ist der Chefsprecher.
Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viele Vorstandssprecher er da jetzt schon erlebt hat.
Egal. Nein, den zweiten erst.
Stimmt, den zweiten.
Er ist unter Grindr hingegangen und jetzt hat er mit Herrn Sewing den zweiten und hat neulich ja das große Statement gegeben zu den Fusionsgesprächen zwischen Deutsche Bank und Commerzbank, war überall im Fernsehen.
Gut, aber deswegen wollte ich einfach, es ging um die Bezahlung. Da gab es jetzt den Vergütungsbericht, der im Geschäftsbericht 2018 mit veröffentlicht wurde.
Ein gefundenes Fressen. Ich wollte auch schon fast machen, ja, als Bär der Woche, aber gedacht, nein, das überlasse ich
das
mal
ist,
dem
Herrn Chapitz. Und zwar, wenn man sich diesen Vergütungsbericht anguckt, könnte man so auf die Idee kommen, es ist so eine Art Selbstbedienungsladen. Ja. Ist die Deutsche Bank so eine Ausplünderung der Aktionäre? Nämlich der CEO Sewing und der Rest der Spitzenmanager haben eine Gehaltserhöhung um 88% sich gegönnt, würde mein Sohn sagen. Gegönnt, nämlich 56 Millionen. Obwohl die Aktie, und jetzt haben wir die 56, im vergangenen Jahr um 56% gefallen ist. Vielleicht machen die einfach das als so inverse Geschichte. Die Aktie fällt 56% und wir bekommen 56% mehr. Und Sewing hat knapp 7 Millionen jetzt verdient. Aber Topverdiener, und jetzt kommt's, Topverdiener ist gar nicht Herr Sewing, sondern Topverdiener ist ausgerechnet der Chef der Investmentbank-Sparte, Garth Ritchie. Der hat nämlich mal eben einen Aufschlag um 100% bekommen oder sogar mehr als 100 und verdient jetzt 8,6 Millionen. Wenn man weiß, wie gerade diese Investmentbank-Sparte so ein kleines Problem hat, dann fragt man sich, wie kann das sein, dass der Mann noch mehr kriegt? Es gab natürlich eine Begründung, er muss den ganzen Brexit-Trouble mitmanagen und das hat natürlich
so
dazu geführt.
Das ist sozusagen
Schmerzensgeld. Und man muss sagen, also diese ganze Pay-Bonanza, würde man das im Angelsächsischen nennen, es passt überhaupt nicht in dieses Umfeld. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Aktie verloren hat. Und auch mit dem Personalabbau, es ist wirklich einfach unglaublich. Deswegen mein Bär der Woche für Deutsche Bank. Und die haben immerhin auch noch Boni ausgezahlt, 1,9 Milliarden. Das ist weniger.
1,9 Milliarden,
das
muss man sagen.
Das ist achtmal der Gewinn. Achtmal der Gewinn. Einfach als Bonus an die Mitarbeiter. Und
der Börsenwert ist bei 16 Milliarden.
Ja. Ja,
also ich meine, sie haben mal wieder mehr als 10% ihres Börsenwertes ausgeschüttet. Ja. Also wirklich, und das geht ja seit Jahren so, das ist das Problem. Ja.
Es ist einfach ein Selbstbedienungsladen und es gibt immerhin noch 643 Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank. 643.
Das ist so krass, ja. Leute, die mehr als eine Million verdienen. 643, ja. Im normalen Unternehmen verdient vielleicht der Vorstand mehr als eine Million, aber nicht 643 Mitarbeiter.
Das bei der Performance.
Und man fragt sich ja immer, und dann wird ja immer gesagt, ja, wir müssen in unsere Talente investieren, ja, ist so wichtig, das sind alles Investitionen in die Zukunft. Man fragt sich halt immer, wann schießen denn diese Talente, ich meine, bei der Bundesliga wird ja auch viel bezahlt, aber wenn so ein Talent dann einfach kein Tor schießt, dann ist es aber auch schnell wieder weg vom
Fenster. Aber bei der Deutschen Bank hast du Chancen, dein halbes Leben lang immer wieder einen Bonus zu bekommen. Und ich habe mal die ganzen Jahre angeguckt, es gab bis auf 2016, wo es mal eine halbe Milliarde nur gab, immer Milliardenboni bei der Deutschen Bank, unabhängig, was die Aktie gemacht hat. Und es ist einfach wirklich ein...
Da kann selbst ich nicht mehr dagegen argumentieren. Ich bin ja immer ein großer Verteidiger der Schwachen dieser Gesellschaft, also der Deutschen Bank.
Okay.
Aber in dem Fall fällt es mir wirklich schwer, das noch zu verteidigen.
Kriegt er von dir auch einen Bären? Nochmal einen Doppelbären.
Ich habe ja meinen Bären schon vergeben. Also, aber natürlich, den würde ich nur unterstützen, diesen Bären. Ja, ich klebe noch ein kleines Haribo-Bürchen drauf. Ne?
Okay.
Kleinen Trostbonus für die armen deutschen Banker.
Kommen wir jetzt zu positiveren Sachen. Dein
aber vielleicht,
Bulle der
wenn
Woche.
Sie dann mit der Commerzbank fusionieren, dann werden sie...
Nee, das scheint ja auch nicht richtig zu funktionieren. Katar ist ja einer der Großaktionäre der Deutschen Bank und die haben schon gesagt, das wollen sie nicht. Jetzt
gucken
kommen sie alle und sagen, die Mitarbeiter wollen es nicht, die Großaktionäre wollen es nicht. Der Einzige, der es anscheinend will, ist der deutsche Staat.
Na, der Herr Sewing hat auch schon gesagt, der will es.
Ist nicht die beste Voraussetzung.
Nein, die zwei Chefs haben ja sich positiv geäußert. Ja,
ja, also, aber eher, es war eher so ein lauer Flirt. Das war nicht so richtig leidenschaftlich. Es war eher so, ja, wir gucken mal.
Gut. Naja, wir gucken mal.
Jetzt kommen wir zu was optimistischer.
Ja, ich habe noch einen Bullen.
Ja, denke ich doch. Jetzt sag mal deinen Bullen.
Wo hast du denn hingeschmissen jetzt?
Wo hast du denn deinen Bullen?
Wo habe ich denn meinen Bullen
hingeschmissen?
Naja, ist mir, glaube ich, auch runtergefallen hier.
Ist dein Bulle dir runtergefallen?
Ah, da liegt er am Boden.
Am Boden
so,
liegt der Bulle.
Wir haben ja hier eine Zettelwirtschaft. Ja. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht vorbereiten.
Ja? Schön markiert.
Ich habe heute früh schon ein Instagram-Foto zum Beweis, dass wir uns vorbereiten. Manche denken ja, wir reden einfach so ins Blaue rein. Nein, nein, nein. Wir sammeln schon Daten und Fakten hier.
Ja.
ab und zu mal, mir ist letztens eine falsche Zahl rausgerutscht, muss ich auch nochmal korrigieren, in unserer spontanen Debatte über VW und Herrn Dies, da habe ich dann gesagt, VW hat 650.000 Arbeiter, das stimmt, Mitarbeiter, aber und habe im Vergleich dazu Tesla gebracht und habe gesagt, die haben nur 15.000. Da ist mir die falsche Zahl rausgerutscht, bitte ich zu korrigieren und zu entschuldigen, 50.000, glaube ich, haben Tesla.
Wenn der Elon Musk irgendwann die arbeitslose Fabrik habe, die arbeiterlose Fabrik, dann werden es bald die 15.000 werden. Vielleicht machen sie dann auch Gewinn mit ihren Autos.
Die machen Gewinn.
Aber nicht im ersten Quartal.
Im ersten Quartal, die Zahlen kommen noch. Wahrscheinlich machen sie da keinen Gewinn. Aber das ist dann das letzte Quartal mit roten Zahlen. Und fortan geht es aufwärts mit Tesla. Und 50.000 ist halt immer noch extrem schlank im Vergleich zu diesem Riesenapparat, den VW mit sich rumschleppt.
Wie viele Autos machen die damit? Wie viele Autos produzieren die? Mit 50.000, 5.000 die
Woche? Ein paar mehr, ja. Aber die Frage ist, wie viele Dieselautos sie da produzieren, die auf Halde stehen, ja? Und die anderen gehen halt weg wie die warmen Semmeln. Das ist der Unterschied. Okay, die wollen irgendwann mal 22. Gut, über VW haben wir das letzte Mal diskutiert, ja?
Und dann, auch über Tesla.
Auch über Tesla, genau. Ja.
Deswegen kommen wir jetzt zu deinem Bullen. Du wolltest den Bullen vom Boden aufgehoben.
Also ein Bulle, der sollte gleich drei Bullen kriegen, ja? Also liegt mir sehr nahe. Also es ist das Textilunternehmen Levi Strauss.
Textilunternehmen.
Levi's. Ja. Die haben ein fulminantes Börsen-Comeback gefeiert an der New Yorker Wall Street letzte Woche. Die Aktie ist mit einem Aufschlag von 30% zum Ausgabekurs von $17 in den Handel gestartet bei $22,22. Schnapszahl, das sollte doch Glück bringen. Die Aktie wird unter dem Titel, unter dem Tickerkürzel Levi, also Levi an der New Yorker Stock Exchange gelistet. Und es war ein Comeback, nachdem die Aktie vor Jahrzehnten sozusagen von der Börse genommen wurde von der Familie. Denn es ist quasi immer noch so eine Art Familienunternehmen. Und es ist ja ein 166 Jahre alter Modekonzern, der sich jetzt hier frisches Kapital geholt hat. $623 Millionen kamen frisch in die Kasse. Und die Geschichte ist ja toll, wurde gegründet von Levi Strauss, der in Bayern geboren wurde. Ja. Und nicht nur in Bayern, sondern sogar in Franken, ja, in Oberfranken, im Landkreis Bamberg. Ja. Daher kommt der eigentlich Löb Strauß. Da wurde 1829 geboren, der Löb Strauß. Ja.
Okay.
Und ist dann mit seiner Mutter, nachdem sein Vater verstorben war und kam aus ärmlichen Verhältnissen in die USA, ausgewandert. Ja. Und hat dort dann sich erstmal durchgeschlagen und dann kam der Goldrausch und dann ist er dem Goldrausch der Spur des Goldes gefolgt und hatte da schon so einen kleinen Textilhandel und ist den Goldsuchern eben gefolgt und hat dann gemerkt, die brauchen dringend strapazierfähige Hosen und hat so dann mit seinem Geschäftspartner Jacob Davis die Blue Jeans erfunden und gilt seither eben als Erfinder der Jeans und hat sozusagen eine große Geschäftsweisheit, die immer wieder sozusagen als Weisheit gebracht wird, als Wirtschaftsweisheit, dass man doch in einem Goldrausch nicht Gold suchen sollte, sondern lieber die Schaufeln für die Goldsucher herstellen sollte, also Zulieferbetrieb für eine Boombranche sein sollte. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil Gold haben dann immer nur ein paar wenige gefunden, die dann reich wurden und die große Masse der Goldsucher ist arm geblieben. Aber sie brauchten eben alle Hosen und Levi Strauss hat in diesen Zeiten ein erfolgreiches Imperium gegründet, später auch bei den Cowboys beliebt und so weiter und so fort. Und so wurde eben die Levi's zur amerikanischen Ikone. Und ich kann mich noch gut erinnern, in den 80er Jahren, als ich dann so meine erste Levi's hatte, wir waren nicht so begütert und haben dann nicht so bei uns in der Familie so oft Markenjeans gehabt, meistens Mustang aus dem Fabrikverkauf. Ich habe keine Markenjeans mehr an. Ne? Okay. Nee, aber damals meine erste Levi's, das war was Besonderes, glaube ich, so in der 8. Klasse oder sowas. Ja?
Wow.
Und Levi's, wie wir gesagt haben. Ja, okay. Kann man uns ja auch auf Deutsch aussprechen. Ne? Und Levi's hat sich auch wieder neu erfunden jetzt in den letzten Jahren.
Ja, es ging dann runter damit.
Es ging dann runter. Sie waren einfach nicht mehr so bequem und so weiter und waren immer mehr unbeliebt und kamen so aus der Mode, wie das oft ja bei Modefirmen dann passiert. Aber vor ein paar Jahren wurden sie eben wieder neu erfunden, neu aufgestellt. Levi's hat stretchigere Jeans angeboten, die dann auch bei der Damenwelt wieder beliebt war. Beliebter waren. Sie haben sehr schlaues Marketing gemacht mit Influencer-Marketing und haben jetzt sogar die Generation Z auch wieder ins Boot geholt und seit Jahren sieht man ja die Hipster dann immer, die Hipster-Mädels vor allem dann rumlaufen mit hier hellen Levi's Jeans.
Demnächst wollen sie T-Shirts, glaube ich, machen, alles. Die haben jetzt ja Kohle, da wollen sie...
T-Shirts gibt es ja auch schon immer von
aber das
von
wollen sie jetzt noch richtig ausbauen.
Ja, und da ist natürlich viel, ja, wenn so eine Marke angesagt ist, kannst du natürlich dann wieder viele Hebel in Bewegung setzen, so wie Apple zum Beispiel. Ja.
Aber weißt du, was der Vorstandschef gesagt hat, was das Problem von Levi's war und warum Wachstum so wichtig ist. Er erzählte, irgendwann erstmal ging es runter mit Levi's und dann dümpelten sie so dahin. Und wenn ein Unternehmen kein Wachstum hat, dann fehlt so ein bisschen die Perspektive. Und dann sind die ganzen guten Leute gegangen und dann war die Marke so ein bisschen tot. Und er hat das jetzt geändert. Und er hat halt festgestellt, Unternehmen müssen wachsen, damit die guten Leute bleiben und sehen, da gibt es höhere Boni, da gibt es, ich meine, gut, bei der Deutschen Bank muss man nicht wachsen, um höhere Boni zu kriegen. Aber jetzt beim normalen Unternehmen, sagen wir mal, ist es so. Und das war eine Sache. Aber womit er am meisten aufmerksam erregt hat, dieser neue Chef, ist, er wäscht seine Jeans nicht, weil er sagt, da würde der Stoff kaputt gehen. Wenn sie mal richtig dreckig ist, dann würde er sie mit der Hand so ein ganz bisschen aushalten. Also, die muss ich das mal angucken. Da gibt's ganz interessante Bemerkungen. Das war der größte, damit hat er am größten Aufmerksamkeit erregt, dass man seine Jeans nicht waschen soll, weil sonst der Stoff kaputt geht.
Genau, das war der neue Chef, der die Wende gebracht hat.
Der heißt Chip Burke.
Chip Burke, oh, ja, sehr gut.
War bei Procter & Gamble. Konsumgüter. Ich habe mich vorbereitet.
Sehr gut, sogar auf meine Themen bereitet.
Ja, Konsumgüterhersteller. Ja, und der hat halt gewusst, wie man Konsumenten bekommt man Wachstum schafft. Insofern.
Ja. Und Marketing ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Motor. Ja?
Ja, und man kann jetzt mit Influencern Marketing machen. Das ist viel billiger, als wenn du irgendwelche Stars einstellen musst. Und die Frage ist, ob möglicherweise die Zukunft, wo jetzt sogar Instagram einen Shop hinten dran hat und alle machen das ja auch, Pinterest, jeder hat irgendwie jetzt einen Shop hinten dran. Dann siehst du deine Stars und dann sagst du, hey, wenn du diese Hose anziehen willst, die du da siehst, drückst einfach auf den Knopf. Und das ist die Zukunft möglicherweise auch des Verkaufs. Der Impulskauf kommt zurück.
In der Tat. Und auch darunter leiden natürlich die klassischen Medien.
Kommen wir zu meinem Bullen hier vielleicht, damit wir hier nicht die Stunde wieder ausreizen. Ich habe auch einen Bullen. Und mein Bulle ist, da geht es auch um ein Unternehmen, Rent the Runway. Das ist so ein Designer-Klamotten-Laden. Und warum ich den genommen habe, also kannst du Designer-Klamotten mieten sozusagen. Du machst ein Abo, $160 im Monat. Und dann hast du
im Monat?
Ja, aber dafür hast du Designer-Klamotten. Du kannst dir Designer-Klamotten aus, du musst es nicht reinigen und du hast die Designer-Klamotten da. Und der durchschnittliche Amerikaner gibt $3,300 im Jahr für Klamotten aus und $500 bis $700 an Reinigung. Und wenn du dann die $160 für die monatliche Miete siehst, dann sieht das ganz gut aus. Das ist die Idee. Aber warum habe ich Rent the Runway genommen? Es ist ein Unicorn geworden. Es ist ein Unternehmen, was jetzt $1 Milliarde schwer ist. Und was besonders bemerkenswert ist, ist halt von Frauen gegründet worden. Und es gibt noch nicht so viele Unicorns, die von Frauen gegründet worden sind. Und Rent the Runway ist eins von denen. Insgesamt gibt es nur 16 Unicorns von Frauen. Und das finde ich halt wunderbar, weil ich bin ja auch für Gleichberechtigung. Ich bin aber nicht für Quoten oder sonst wie. Sondern ich finde, wenn Frauen auf einmal auch Unternehmen gründen, sich selbstständig machen und so coole Sachen wie Rent the Runway nutzen, dass du dann einfach reich werden kannst und dass du so erfolgreich werden kannst. Und das haben die gezeigt. Und das ist das zweite Unicorn, was von weiblichen Gründern ist. Es gab noch ein anderes, was letzte Woche die Milliardenschwelle gemacht hat. Und die Idee dahinter ist eben auch so Dynamic Ownership. Du besitzt die Klamotten nicht, sondern du kannst halt immer die Klamotten dir neu zuschicken lassen. Und jetzt wissen die Rent the Runway Gründer wissen jetzt genau, was du trägst, weil du musst immer das sagen, das habe ich angehabt und dann wieder neu bestellen oder umbestellen und so hast du auch ein gutes Bild, was überhaupt an Klamotten läuft. Und die Designer wiederum, die kriegen neue Kunden über diese Rent the Runway. Also für alle ist es eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Und deswegen ist es so eine erfolgreiche Sache. Und die haben mittlerweile in Amerika die größte chemische Reinigung aufgemacht. Das ist halt, das Ding läuft ja, wenn du ganz viele Klamotten hast und wenn du ganz schnell reinigen kannst, das ganz effizient machst. Und das haben die halt wirklich sehr perfektioniert. Und deswegen sind sie jetzt ein milliardenschweres Unternehmen. Die Idee ist ja relativ einfach. Und Jennifer Hyman, die eine der Gründerinnen, hat dann so ein bisschen erzählt, ja, dann saß ich da oder stand da vor Männern, die mich finanzieren sollten. Da gucken die Männer mich an und sagen, oh, soll das laufen? Da muss ich meine Frau mal fragen. Da siehst du noch, wie so diese Unterschiede sind. Wenn Männer sich präsentieren, kriegen die viel schneller Kohle als sie, die eigentlich eine wirklich einfache Idee hat. Du hast Designerklamotten, du hast Kunden, die können sich die Designerklamotten nicht kaufen, sondern wollen sie vielleicht einfach nur mal tragen, um schick auszusehen. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Idee. Und dann sitzen die Finanziers da und sagen, weiß ich gar nicht. Aber es hat am Ende geklappt. Und
naja,
deswegen
muss ich aber trotzdem rechnen. Ich meine,
ja, natürlich,
die Designer-Klamotten kosten ja auch erstmal Geld. Ne?
Nee, aber also, die Designer sehen das auch als Werbung. Deswegen kannst du im Einkauf relativ günstig die Klamotten da kriegen. Und deswegen ist es ein Geschäftsmodell, was wirklich sehr erfolgreich läuft. Und die haben Durchschnittsalter 29 und haben relativ viele Kunden schon. Und das Ding, wie gesagt.
Aber du hast ja gerade vom Kannibalisieren gesprochen. Also die Designer können sich damit auch selbst kannibalisieren. Weil das ist natürlich, wenn sie ihre Klamotte nur noch verleihen, anstatt sie zu verkaufen.
Ja, aber das ist ein erfolgreiches erfolgreiches Modell, dass du hast. Oder du kriegst halt auch viele neue Kundinnen, die sehen das und denken sich, oh, jetzt will ich das aber behalten und dann kaufen sie es auch. Das ist in dem Modell auch mit drin. Und deswegen ist es eine wunderbare Sache. Rent a Runway, mein Bulle der Woche. Und ich finde.
Klingt nicht schlecht, ja. Aber ich finde es ein bisschen teuer, aber gut.
Wenn du siehst, wie viel du Klamotten ausgibst.
Ja, ich meine, kaufst du dir Levi's, brauchst du den noch nicht mal waschen. Ja, einfach ein bisschen abbürsten.
Gut, okay, gut.
Eher für Frauen gemacht, von Frauen für Frauen.
Ja, aber ist doch großartig.
Mal, ne?
Aber ich meine, es ist doch wunderbar, wenn du so auch reich werden kannst.
Ja, und entschlackt auf jeden Fall den Kleiderschrank, muss man auch sagen.
Ja, 80% der Klamotten, die trägst du nämlich nicht. Ja. 80%.
Und gerade Frauen können die Sachen ja auch nicht so oft, also gerade zu besonderen Anlässen und so weiter, so oft anziehen. Ja. Aber $160 im Monat ist schon auch ein Wort. Das ist jetzt nicht so ein Netflix-Abo, das man so nebenbei macht.
Aber dafür wird es auch gereinigt.
Bin gespannt. Gut. Also bin gespannt. Ja, aber schön, das aus deinem Munde zu hören, wo du doch neulich die Sharing Economy verteufelt hast.
Ich habe sie nicht verteufelt.
Naja, kritische Anmerkungen gemacht.
Die Meat Economy. Man muss halt bei der Meat Economy, so haben wir das genannt, einen neuen Begriff, Meat Economy, muss man halt sehen, was mietet man und was kauft man. Und muss sich halt vorher genau überlegen. Also bei Klamotten ist ja egal, dann hast du halt, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann ab und dann kündigst du dein Abo und dann kaufst
du
Klamotten.
Und dann hast du
aber wenn du beispielsweise, ja gut, dann kannst du ja aber ein paar Sachen kaufen. Aber wenn du jetzt beispielsweise bei Miete oder Kauf bei Immobilien, dann hast du nicht irgendwann später noch die Chance, das zu machen. Deswegen musst du dir bei jedem Item oder bei jeder Sache, die du machst, vorher überlegen, mieten oder kaufen. So,
genau. Kommen wir zum Thema. Ja, das würde ich jetzt heute mal vortragen. Und es ist ein wichtiges Thema, das uns die letzte Woche beschäftigt hat, das die Märkte beschäftigt hat. Die FED hat nämlich einen, ja doch, ziemlichen Kurswechsel vollzogen. Sie bläst die Zinserhöhungen für 2019 ab. Sie signalisiert eine Zinspause eben für dieses Jahr und möglicherweise darüber hinaus. Sie hat bei ihrer letzten Zinssitzung jetzt den Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,5% belassen und FED-Chef Powell hat erklärt, jetzt sei eine großartige Zeit, um geduldig zu sein und eben die Zinsen nicht weiter anzuheben. Und die Märkte waren eben überrascht, weil die FED ja doch bis vor kurzem noch weitere Zinserhöhungen, im Dezember hat man ja noch Zinserhöhungen in der Zahl von, also zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisiert und plötzlich rudert man doch so stark zurück. Im Januar dann hatte man schon wieder etwas sozusagen ein bisschen gebremst, aber jetzt diese Zinsbremse, die man eigentlich eingelegt hat, hat die Märkte überrascht, weil es eben auch verbunden war mit einer Reduzierung der Konjunkturprognose und natürlich dann entsprechend auch eine reduzierten Inflationsprognose. Und plötzlich haben die Märkte jetzt wieder Angst bekommen. Oh, 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 weiß die FED mehr als wir wissen, sieht man die große Rezessionsgefahr, was auch immer. Aber meiner Meinung nach tut die FED genau das Richtige. Sie reagiert auf eine Konjunkturverlangsamung, die ist ja ganz offensichtlich da, weltweit und auch in den USA. Natürlich mit verursacht durch die USA, durch deren Handelskonflikte, die sie anzetteln, vor allem den mit China. Und das bremst eben das Wachstum in den USA. Gleichzeitig und auch noch ganz wichtig, haben sie angekündigt, dass sie ihre Bilanzsumme jetzt nicht weiter reduzieren wollen ab September. Bisher haben sie ja sozusagen aus dem Anleihekaufprogramm, das hier eine große Bilanz sozusagen aufgebläht hat, der FED jetzt immer mehr sozusagen die Anleihen auslaufen lassen und dadurch die Bilanz reduziert. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen dieses Auslaufen lassen erstmal so zurückfahren ab Mai und dann ab September ganz auslaufen lassen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Signal für die Märkte, weil es eben auch sozusagen wieder eine eher Lockerung der Geldpolitik ist, zusammen mit diesem Zinssignal. Ich sage, es ist höchste Zeit, dass die Fed hier sozusagen wieder etwas ihre Geldpolitik lockert. Sie hätte es früher tun müssen. Sie hätte es eigentlich schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres signalisieren sollen, als die Märkte ja schon diese Konjunktur-Warnsignale gesendet haben. Damals ist die Fed noch stur geblieben. Meine Theorie ist ja, dass die Fed erstmal sich sozusagen ein bisschen trotzig zeigen wollte, weil ja US-Präsident Trump immer wieder sehr aggressiv die Fed aufgefordert hat, die Zinsen zu senken oder nicht die Zinsen, sondern die Zinsen eben nicht weiter anzuheben und diesen Zinsanhebungskurs immer wieder kritisiert hat. Und dann wollte, glaube ich, Powell, der von ihm, von Trump ernannte Fed-Chef, schon auch Kontra geben und sagen, dass er nicht politisch abhängig ist und sich da ein bisschen trotzig gezeigt hat. Natürlich ist die Konjunktur im letzten Jahr auch noch durch die Steuersenkungen beflügelt worden und gut gelaufen, aber trotzdem ist sie einfach ein bisschen spät dran. Jetzt macht sie das Richtige. Gut so.
Gut
und
so.
Sie folgt der EZB. Ja? Was? Schön, dass die EZB mal vorausgegangen ist.
Die EZB hat doch nie eine Zinsanhebung gemacht.
Nein, die EZB hat eine Woche vorher ja eben schon signalisiert, dass sie jetzt noch länger
billiges Geld für alle.
Ja,
ja. Kamelle.
Bisher angekündigt.
In der Fastenzeit, genau. Kamelle.
Und jetzt kommt der große Notenbankkritiker.
Jetzt kommt der Chefitz und muss natürlich
Holger Z. Er muss natürlich dagegen, auf die Gefahren
auf die des billigen Geldes hinweisen. Wir haben ja sogar unsere Hörermischung geschrieben und sich gefragt, wenn so viel Geld, wenn mehr Geld in den Umlauf gebracht wird, als es Waren gibt, und das ist ja der Fall, dann muss man schon vorsichtig sein. Aber vielleicht fangen wir von vorne an. Fett, also mich hat das auch komplett überrascht, dass die Fed eine solche Trendwende gemacht wird und ist auch völlig überzogen reagiert. Also ich meine, man könnte ja meinen, die amerikanische Wirtschaft würde irgendwie auf dem letzten Loch pfeifen, würde nach unten gehen und so weiter. Wenn man sich die Daten anguckt, ist es ja mitnichten so. Die Arbeitslosenquote mit 3,8% auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren und normalerweise ist die neutrale Arbeitslosenquote bei 4,6%. Das ist so die normale Arbeitslosenquote, bei der es keine Inflationsgefahren gibt. Und jetzt sind wir drunter und immer wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, steigen ja die Löhne und die Inflationsgefahr steigt. Und deswegen, die Löhne steigen auch so stark wie seit einer Dekade nicht mehr mit 3,5%. Und das Interessante bei der Fed war ja auch, dass sie ihre Inflationserwartungen beibehalten haben. Und das ist das ganz Komische gewesen. Dann ist das Wachstum immer noch weit über dem Potenzialwachstum mit 2,4%. Und es gab ein paar schlechtere Konjunkturindikatoren, aber ein einziger. Und der ist aber immer noch nicht im roten Bereich. Und was ich aber viel schlimmer an der Sache finde, dass die Fed so ein bisschen das Ende des Erhöhungszyklus signalisiert. Und wenn du mal guckst, wo waren frühere Erhöhungszyklen zu Ende? Nicht bei 2,5%. Die waren zu Ende. 2006 waren wir bei fast 5% oder 2000 waren wir bei 6%. Also haben wir viel höhere Zinsen gehabt am Ende des Erhöhungszyklus. Und wenn du jetzt schon bei 2,5% aufhörst, hast du ja viel weniger Spielraum, viel weniger Munition, wenn es dann wirklich mal runtergeht. Und das Zweite, was ich auch bedenklich finde, die Bilanzsumme, du hast es angesprochen, die ist ja immer noch weit über dem Vorkrisenniveau. Wir haben ungefähr, wird die Fed bei 3,5 Billionen Dollar aufhören. Das entspricht ungefähr 17% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. Und wenn du früher mal geguckt hast, wo da die war, da war sie bei 6%. Also viel, wir haben immer noch viel mehr Geld da drin. Und jetzt, warum ich das so bemerkenswert oder schändlich sogar finde, ist, die Märkte haben jetzt gelernt, wenn bei uns mal was schief läuft, dann kommt uns der Kollege, der Fed-Kollege, ob er Paul heißt, ob es Janet Yellen war, ob es Bernanke war, ob es Greenspan war, kommt uns zu Hilfe, dieser berühmte Fed-Put. Das heißt, die Märkte können eigentlich sich austoben, wie sie wollen. Wenn was schief läuft, kommt die Fed mit billigem Geld oder mit so einer Trendwende jetzt her. Und wenn du dieses Gefühl den Leuten gibst, dann gehen sie Risiken ein und denken gar nicht über die Folgen nach, weil sie ja wissen, dass irgendwann die Fed sie raushauen will. Und es braucht mal jemanden, und ich dachte, das wäre Jerome Powell, der diese Abhängigkeit der Fed von den Märkten einfach mal aufgibt. Und es war ja in den 80er Jahren, war es ja Paul Volcker, das war ja der Typ, der hat es ja geschafft, diese Inflationserwartungen aufzulösen. Der hat damals die Zinsen wahnsinnig angehoben, bis auf 18%.
Ja, aber damals war fast eine Hyperinflation.
Ja, genau. Aber er musste diese Inflationserwartungen brechen. Und er hat dafür riskiert, hat er sein Amt riskiert, er ist dann irgendwie rausgeschmissen worden unter Reagan. Und er hat die US-Wirtschaft in zwei fette Rezessionen getrieben damit. Aber er hat es geschafft, den längsten Bullenmarkt, den wir jemals hatten, bei Anleihen und auch bei Aktien hinzubekommen, weil er diese Inflation ein für alle Mal ausgetrieben hat. Und das hätte ich mir auch gewünscht von dem Paul, dass er mal sagt, hört zu, liebe Märkte, ich bin nicht euer Bitte und komme euch nicht zu Hilfe, wenn ihr schreit. Und das war halt im Dezember so. Das stand er ja da in der Dezember-Sitzung und hat gesagt, mir doch egal, was ihr macht. Dann sind die Märkte runtergegangen und hat er Panik bekommen. Dann kam der Trump nachher draufgehauen. Und jetzt steht der Paul da wirklich wie so ein Marktbüttel, wie so ein Trump-Büttel, der da steht, der auf solche externen Faktoren einfach reagiert. Und er hat seine Glaubwürdigkeit komplett eingebüßt. Und es wäre doch viel besser gewesen zu sagen, okay, die Bilanzsumme, die schmelzen wir weiter ab. Und wenn die Märkte halt mal crashen, dann crashen sie halt mal. Wir müssen diese Abhängigkeit der Notenbanken von den Märkten, müssen wir ein für alle Mal brechen. Es steht nicht im Mandat der Notenbanken, dass die Märkte gestützt werden müssen. Und das hätte man einfach mal mit dieser Politik aufheben können. Und das hat er meines Erachtens verpasst. Und deswegen finde ich, das ist ein völlig falsches Signal, dass man wieder allen zu Hilfe eilt und allen hilft und die Glaubwürdigkeit dabei aufs Spiel setzt.
Ich finde, diese Theorie stimmt so nicht. Man reagiert jetzt einfach auf Konjunktursignale, die sich abschwächen, die natürlich von den Märkten vorausgenommen wird. Darüber haben wir auch schon oft diskutiert, dass eben die Börsen möglicherweise Rezessionen vorausahnen, aber nicht immer ein sicherer Indikator dafür sind. Diesmal haben sie einen Abschwung, eine Verlangsamung des Wachstums, wie auch immer man es nennen möchte, vorausgeahnt. Und deswegen reagiert die Fed jetzt nicht auf die Märkte, sondern sie reagiert auf die Abschwächung der Konjunktur.
Aber das tut sie und doch gar nicht. Die Konjunktur schwächt sie doch nicht ab. Wir haben dieses Jahr 2,4% ja, Wachstumserwartung. Das ist über der...
Aber es
das
waren
ist über
vorher
der,
3%, die erwartet
ja,
worden
aber ich meine,
und das ist eine Abschwächung zu der...
Im neunten Jahr eines Aufschwungs, in dem sich Amerika befindet, kann es doch nicht sein, dass das Bruttoinlandsprodukt noch über dem Potenzialwachstum wächst. Und mit 2,4% tut es das. Wir haben in Amerika Potenzialwachstum von 2%. Das ist also dieses Wachstum, was du durch Produktivitätsgewinn und durch Zuwanderung bekommst. 2%. Und wenn du 2,4 wächst, dann ist das Überpotenzial. Und da muss ich doch nicht jetzt so tun und so tun, als ob ich der Ökonomie noch Geld in den Arsch blasen muss. Nein, das muss ich nicht.
Na, aber da kannst du die Zinsen dann einfach erstmal stabil halten. Wie gesagt, weil man dann sagt, jetzt sehen die Chancen und Risiken.
Ja, aber dann kann ich doch die Bilanzsumme weiter abschmelzen. Wenigstens das. Ich muss mir doch irgendeinen Spielraum dafür schaffen, dass irgendwann, wenn das wirklich vielleicht im 10. oder im 11. Jahr Amerika in die Rezession wirklich geht, da muss ich doch was dagegen tun. Da wirst du jetzt kommen und wirst mir sagen, na dann machen wir Negativzinsen. Aber Negativzinsen, das siehst du in Deutschland. Wir haben jetzt mittlerweile die Bundesanleihe für 10 Jahre. Mit Negativzins. Also wenn der Finanzminister Scholz sich hinsetzt und eine 10-jährige Anleihe ausgibt, für 10 Jahre wird er dafür bezahlt, dass er Schulden macht. Wie absurd ist das denn? Und was noch absurder ist mittlerweile, wenn du Unternehmen dir anguckst, bis zu 4 Jahren haben gut beleumundete Unternehmen, können jetzt hingehen, können Anleihen ausgeben und bekommen dafür, dass sie sich verschulden, Geld. Das System wird völlig ad absurdum geführt. Es wird da Geld reingepustet. Es ist völlig absurd. Das Geldsystem steht Kopf. Und das willst du hier fortführen? Jetzt hatte ich die Hoffnung, dass der Paul mal kommt und sagt, okay, dieses absurde System müssen wir aufgeben. Und was macht er? Er macht es nicht, sondern er macht genau das gleiche Spiel weiter. Und er wird im Zweifelsfall auch Negativzins machen. Und dann haben
nicht
wir eine
kollabieren
Welt,
hier.
Dann haben wir eine Welt, wo wir für Schulden machen Zinsen bekommen. Also ich habe noch gelernt, wenn ich Geld anlege, kriege ich dafür Zins. Aber nicht, wenn ich Schulden mache, kriege ich dafür Zins. Es ist völlig absurd. Und dieses System kann nur früher oder später kollabieren. Und dann denke ich doch lieber ein bisschen früher mal gebremst, als dass ich eine Monsterblase hier aufpuste und dann irgendwann geht das ganze System den Bach runter. So.
Jetzt kollabiert gleich der Schuldensühner
genau.
Hier. Ha, ja. In seinem Element, da habe ich ihm ja eine Steilvorlage gegeben. Ja. Also, wie gesagt, Paul Volcker und Paul jetzt zu vergleichen, das sind ganz andere. Was hatten wir damals für in den 80er Jahren für Inflationsraten im zweistelligen Bereich? Ja.
Da hatten wir Ölkrisen, klar, keine Frage.
Und da musste man natürlich bremsen, ja, das war wichtig. Und das ist ja auch der Auftrag einer Zentralbank. Aber jetzt ist die Inflationsprognose unter dem Ziel von 2%. Deswegen muss man jetzt nicht weiter hier bremsen.
Warum?
Weil die Konjunktur sich verlangsamt.
Ja, aber warum ist die Inflationsrate unter 2%?
Weil ich von Herrn Schäpitz heute Morgen lese, dass die Welt steht vor einer Rezession. Also nicht die Zeitung, sondern die ganze Welt. Global stehen wir vor einer Rezession. Die ruft der Herr Schäpitz heute Morgen aus. Ja, und da muss doch eine Notenbank rechtzeitig dagegen einsteuern. Weil das Gefährliche ist immer, wenn eine Notenbank zu spät reagiert, wie es die EZB nach der Finanzkrise getan hat. Ja, die dann erst nochmal mal die Zinsen angehoben hat, ja, dann verfestigt sie Trends und dann verstärkt sie einen Abschwung und muss hinterher umso mehr Geld drucken, wenn sie nicht rechtzeitig sozusagen auf die Bremse trippt und zu aggressiv
die Zinsen angeht. Überhaupt nicht, es muss doch auch mal einen Zyklus geben, normalen Markt, wo sich was bereinigt. Und wir haben beispielsweise mit Olli Rehn, einem der Kandidaten für die EZB gesprochen, war ich letzte Woche in Frankfurt und
habe ihn getroffen. Sehr schönes Interview übrigens.
38. Etage, habe dann meine Wasserflasche voll gemacht mit EZB-Liquidität. Voll zuteilen.
Kostenlos, ja?
Klar, ja, kostenlos, genau. Ja, ist ja auch null. Es kostet ja auch nichts. Wenn die Bank
negativ
dahingegen
wäre doch auch gut gewesen, oder?
Ja, aber nee, negativ. Man, es gab,
wenn sie noch Geld dazu bekommen.
Habe ich nicht, ich habe nur das Wasser mitgenommen. Okay. Aber, und der hat auch gesagt, durch die demografische Entwicklung und durch die Digitalisierung der Welt ist die Inflationsrate heute niedriger, als sie in den früheren Zeiten war. Und jetzt stumpf an dem Inflationsziel festzuhalten und so viel Geld in den Markt zu pumpen und zu machen und zu tun und weiß nicht, es ist einfach, da muss man auch mal überlegen, vielleicht hat sich was geändert und vielleicht kann ich nicht stumpf an meinem Inflationsziel
darüber
festhalten.
Können wir dann mal reden.
Und ich würde sogar
aber
vermuten,
dann müssen wir in den Bereich der Negativzinsen gehen, weil das Ziel ist ja deswegen da, diese 2% Inflationsziel, dass du dann auch die Möglichkeit hast, gegenzusteuern, wenn sozusagen ist sozusagen, also wenn nochmal anders angefangen. Wenn du 0% Inflationsziel hast sozusagen, dann bist du sofort im Bereich der Deflation. Ja. Und wenn du dann keine Negativzinsen machen kannst, kannst du hier nicht mehr wirklich gegensteuern. Wie gesagt, wenn man nicht bereit ist, negativ zu zinsen oder es auch nicht technisch durchsetzen kann, dann kann man auch nicht das Inflationsziel, weil man braucht diesen Puffer von 2% zur Deflation.
Genau, das war die Idee wichtig. Dahinter. Ja, aber wenn man es halt nicht hinbekommt, jetzt diese 2% zu machen, kann man ja nicht auf Teufel komm raus. Da muss man halt überlegen, wie kriegt man das intelligent so hin, dass man vielleicht nicht einfach immer Geld weiter reinpumpt und hofft, dass man irgendwann die 2% bekommt. Weil irgendwann, das hatten wir ja auch mal hier, diese Diskussion mit der Ketchupflasche, wo du draufhaust
meine
und
Theorie.
Irgendwann kommt der gesamte Ketchup raus, dann hast du die Inflation da und dann ist das Vertrauen in das Geldsystem dahin. Und deswegen,
Vertrauen dahin. Mal 5% Inflation hat noch keinem geschadet. Helmut Schmidt hat, glaube ich, gesagt, lieber 5% Inflation als
Arbeitslosigkeit, genau. Ja, das war so seine,
wie viele Arbeitslosen immer, ja. Auch immer. Also letztendlich ist das eigentlich das bessere Mittel, um eine Konjunktur am Laufen zu halten. Und im Zweifel finde ich, da ist es immer besser, man schafft Arbeitsplätze, man hält die Konjunktur am Laufen, man vermeidet eine Depression, eine harte Wirtschaftskrise, wie sie. Der Kollege Chapitz hier immer mit seinen Forderungen, wir brauchen endlich mal den großen Schlag.
Man braucht eine Reinigung. Man braucht Reinigung. Mal die Reinigung dieses ganzen aufgeblasenen Systems. Ja. Es gibt Zombie-Unternehmen. Wir können diese
Reinigung
weiter
wie
und weiter
in den 30er Jahren.
Nein,
da gab es eine Weltwirtschaftskrise über Jahre und Jahrzehnte.
Das
ist dann eine Reinigung.
Ist
und danach
Reinigung.
Noch einen ordentlichen Weltkrieg. Ja. Und dann ist das Feld bereinigt.
Ach, super. Das ist ein schönes Argument zum Schluss. Da kann ich nicht zustimmen.
Münden häufig in Kriegen. Es ist einfach so. So,
So, gut, jetzt machen wir eine Wette.
Wir haben die Positionen zu den Notenbanken ausgetauscht.
Ja, sehr emotional.
Ich würde gerne auf irgendeine Zinsschritt den nächsten wetten. Ich würde ja sagen, dass die FED sogar das nächste Mal. Wobei, ich würde mich da noch nicht festlegen.
Senkt sie? Nee. Wahrscheinlich senkt sie. Der nächste Schritt könnte eine Senkung sein.
Es kann ja auch wieder, sie ist ja viel flexibler, hat sie ja nicht wirklich festgelegt. Also ich meine, wenn wir jetzt eine Einigung im Handelskonflikt bekommen, ja, die Einigung, die Damoklesschwerte, meine Damoklesschwerte wurden ja, ich habe sie ja für März, sowohl Brexit wurde verschoben, das ist ein Thema für sich, ein echter Mess. Ja,
das ist ein Big Mess. Ja.
Und, aber ich würde mal sagen, Handelskonflikt China-USA.
Ist jetzt eine Sommerveranstaltung, wird ein Sommertheater
nein,
jetzt.
Nein, das wird schon im April was werden jetzt.
Okay,
ja.
Im April.
Und selbst, ich meine, der Mueller-Bericht ist jetzt auch nochmal ein kleines Dings, das sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dafür, dass es hier eine Einigung kriegt. Man muss jetzt damit rechnen, dass Trump auf jeden Fall noch ein bisschen Präsident bleibt, ja. Also,
okay.
So. Naja, egal. Gut. Das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf.
Aber jetzt
und wenn
sag
es dann
mal einfach, welche
gibt,
Wette. Welche Wette
wir machen jetzt, wir machen eine Euro-Dollar-Wette. Ja, ich biete dir eine Euro-Dollar-Wette an. Da habe ich ja sozusagen mein Jahresziel laufen. Bis zum Halbjahr würde ich sagen, der Euro-Dollar steht bei 1,15. Also der Euro liegt zu.
Leicht.
In Erwartung
leicht. So, sind 2 Cent. Wir haben 1,13 irgendwas. Okay.
In Erwartung eben
ich
einer
denken,
lockeren Zinspolitik.
Politik in Amerika. In da würde ich denken, schafft ihr nicht.
Good.
Wetten wir dagegen, also 1,15. Wette ist
ich würde mal eine faire Wette.
Aber das ist 2 Cent am Devisenmarkt ist jetzt nicht so.
Aber in einem halben Jahr kann ja in die eine oder andere. Also viele sagen ja auch, es kann trotzdem jetzt in Richtung Parität gehen und so weiter.
Kann alles.
Ja, kann alles passieren.
Ja. Gut.
So.
Kann alles passieren. Gut.
Dann. Ja, dann wollen wir noch sagen, wir freuen uns auch über positive Rezensionen bei iTunes und anderswo.
Ja.
Also 5 Sterne nehmen wir auch immer gerne. Wir sind die 5-Sterne-Bewegung. die einzig wahre.
Ja, aber ja, weniger und populistisch. Dafür sorgst du ja hier.
Naja. Gut. Genau. Wolltest du auch noch was sagen?
Nein.
Zum Schluss?
Außer, dass sie uns über uns reden können.
Schreiben können sie uns auch.
Schreiben können sie auch. Wir haben auch wieder E-Mails bekommen. Wir können demnächst mal wieder einen Fragen- und Antwort-Podcast machen.
Wir greifen ja in den einzelnen Folgen immer nur ab und zu eine Frage auf und sammeln die Fragen dann aber durchaus für Q&As. Ja.
Es wollte jemand wissen, ob er Warta-Aktien kaufen soll. Batterien. Also das können wir auch mal, über Batterienaktien reden. Ich habe einzelne Empfehlungen geben wir hier zwar nicht, aber wir können zumindest einfach mal
Warta
die
Warta kaufen
die
oder Warta.
Ja.
Wartner.
Wunderbar. Komm, nein, noch einen Eingang.
Okay, wir ziehen es nicht in die Länge, bleiben unter einer Stunde und sagen Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Schäpitz.